Heute geht es um ein Thema, was vielleicht alle irgendwo ein bisschen haben und was heute schon ein bisschen rübergekommen ist. Es geht ein Stück weit darum, ja, dass wir manchmal Zweifel haben, dass wir zweifeln. Wir zweifeln daran, dass Gott wirklich da ist, dass er wirklich mit uns ist. Und ich glaube, diese Zweifel kann man unabhängig davon haben, ob man Christ ist und grundsätzlich daran glaubt, dass Gott da ist, oder ob man nicht Christ ist und grundsätzlich daran zweifelt, dass es irgendein höheres Wesen gibt. Ich glaube, Zweifel können wir alle haben. Letzte Woche war ich auf diesem Sommerlager, Sola, in der Nähe von Hannover. Und auch da hatte ich ein Gespräch mit einem Teilnehmer, ja, der Zweifel hatte. Sie hat gezweifelt, dass Gott da ist und sie durch ihr Leben führt. Und ihr konnte ich schon einige Punkte aus dieser Predigt mitgeben im Gespräch und sie dadurch ermutigen. Und auch ich habe jetzt 3 Jahre Theologie studiert und das war eine sehr gute Zeit in meinem Leben. Aber auch ich bin nicht frei von Zweifeln und immer wieder komme ich an den Moment, wo ich darum ringen muss, um dieses feste Vertrauen, dass Gott da ist. Die Bibel sagt eindeutig, dass Gott immer da ist und da gibt es einige Geschichten und heute wollen wir uns mit einer mehr auseinandersetzen, mit einer Person, die da ja durch die Zweifel durchgegangen ist. Und das Thema der Predigt heute ist Ich bin da, denn so stellt sich Gott auch vor. Ich bin da. Ja, in der Bibel gibt es viele Geschichten, die irgendwie mit dem Thema zusammenhängen, die man irgendwie anführen kann. Und heute will ich einen Schwerpunkt aufs Alte Testament legen und da einen weiteren Horizont spannen, weil mein AT-Professor gesagt hat, wir sollen auf jeden Fall auch in Gemeinden das Alte Testament predigen und nicht immer nur das Neue. Und da hat er auf jeden Fall recht, weil auch im Alten Testament, was ja wesentlich länger ist als das Neue, gibt es sehr viele, sehr coole Geschichten. Und wir wollen uns Mose anschauen und einen Lebensabschnitt von ihm. Wir befinden uns rund um den Bundesschluss am Sinai und wollen da uns anschauen, wie Gott uns begegnet und wie Gott mit Zweifeln umgeht. Wie Gott mit Zweifeln umgeht. Und das ist rund um 2. Mose 20, also 19, 20 und so weiter und eigentlich fast bis Ende dann vom 2. Buch Mose. Und wenn ihr eine Bibel dabei habt, dürft ihr sehr gerne rausholen. Wenn ihr während der Predigt ein Smartphone rausholt, gehe ich entweder davon aus, dass ihr auf eurer digitalen Bibel mitlest oder darauf mitschreibt. Dann ist es für mich easy. Ich hoffe, wir haben da so eine klare Abmachung. Ich spreche gerade die älteren Leute da hinten natürlich an. Genau. Ansonsten möchte ich noch darauf hinweisen, ich werde bewusst aus der Guten Nachricht Übersetzung vorlesen, weil es einfacher ist vielleicht für das Verständnis von einigen hier, gerade wenn man nicht direkt mitliest. Okay, ich werde versuchen, die Bibelstellen einigermaßen zu nennen. Wenn welche nicht klar rüberkommen, fragt einfach nochmal nach, weil ich war hier letzte Woche auf dem Sola und hatte jetzt leider nicht noch eine Zeit, eine Präsentation fertig zu machen, wie ich sonst gerne gemacht hätte. Und vergebt mir auch meine Stimme wieder. Ich war auf dem Sola, das war eine anstrengende Zeit. Das ist nicht meine normale Stimmlage, für alle, die sich das gefragt haben. Also, wir kommen zum ersten Punkt jetzt endlich. Gott begegnet in Wundern. Das ist der erste Punkt. Gott begegnet in Wundern. Und wir fangen an in Exodus, also 2. Mose 19. Hier beginnt der Abschnitt im Alten Testament über den Bundesschluss. Gott stellt sich hier vor als derjenige, der das Volk aus Ägypten rausgeführt hat. Als derjenige, der es da aus der Sklaverei befreit hat und der es bis zu diesem Berg geführt hat. Und bis dahin hatte das Volk sehr viel mit Gott erlebt, sehr viele unterschiedliche Wunder. In vielen unterschiedlichen Wundern ist Gott dem Volk begegnet. Einmal natürlich in Ägypten. Ich meine, der war mit in Ägypten, hat 7 Plagen über die Ägypter geschickt und hat das Volk befreit, aus der Knechtschaft befreit. Und damit nicht genug, er hat das Meer geteilt, das Schilfmeer geteilt und das Volk konnte gerade durchziehen und hinter ihnen hat es wieder verschlossen. Ich habe schon Stimmen gehört, die gesagt haben, na ja, das mit dem Schilfmeer, was ist denn das jetzt für ein Wunder? Ich habe gehört, das war nur kniehoch. Okay, ist für mich kein Problem, weil für mich ist es kein geringeres Wunder, das ganze ägyptische Meer in einem kniehohen Wasser zu ertränken, als es zu teilen. Also, so oder so, auf jeden Fall ein Wunder. dann hatte sie ja bis dahin geführt, bis zu diesem Berg. Er hat sich versorgt mit Essen und mit Trinken. Irgendwie komisch, diese Israeliten. Sie sind aus der Sklaverei raus und beklagen sich immer wieder darüber, dass Gott sie nicht richtig versorgt. Und was macht Gott? Naja, was man halt so macht. Er schickt Wachteln vom Himmel, die man nur aufsammeln muss, und lässt aus einem Felsen Wasser sprudeln. Das lesen wir in Kapitel 16 und 17 vorher. Außerdem geht er als Zeichen seiner Anwesenheit, als Zeichen dessen, dass er sein Volk begleitet, tags als Wolkensäule und nachts als Feuersäule mit. Er geht dem Volk voraus. Und Gott sagt ihnen all das. Und das Volk weiß, all das ist passiert. Und das Volk Israel sagt daraufhin, dass sie ihm folgen wollen. Das erste Mal in Kapitel 19, Vers 8. Aber jetzt kurz vor dem Bundesschluss zeigt sich Gott nochmal auf eine andere, nochmal viel größere Art und Weise. Ich lese die Verse 16 bis 19. Am Morgen des dritten Tages, als es gerade hell wurde, begann es zu donnern und zu blitzen. Eine dichte Wolke bedeckte den Berg und mächtiger Posaunenschall war zu hören. Das Volk im Lager zitterte vor Angst. Da führte Mose das Volk aus dem Lager heraus, Gott entgegen. Am Fuß des Berges stellte er es auf. Der ganze Berg Sinai war in Rauch gehüllt, weil der Herr im Feuer auf ihn herabgekommen war. Der Rauch stieg auf wie der Rauch eines Schmelzofens und der ganze Berg bebte. Der Posaunenschall wurde immer lauter. Mose rief und Gott antwortete mit einer Stimme, die wie Donner klang. Nachdem der Herr auf den Gipfel des Berges herabgekommen war, rief er Mose zu sich und er stieg auf. Und dass das Volk sich wirklich bewusst ist, dass sie Gott anwesend ist, lesen wir weiter in 20, Vers 18. Denn da steht, als das ganze Volk erlebte, wie es blitzte und donnerte, Posaunenschall ertönte und der Berg rauchte, bekam es große Angst und blieb zitternd in weiter Ferne stehen. Die Leute sagten zu Mose, wir haben Angst, denn wenn Gott so mit uns redet, wir werden auch alle umkommen. Sprich du an seiner Stelle zu uns, wir wollen auf dich hören. Mose sagte zum Volk, ihr müsst keine Angst haben. Gott ist nur gekommen, um euch auf die Probe zu stellen. Er will, dass ihr ihn ehrt und davor hütet, ihm ungehorsam zu sein. Gott ist allmächtig und das hat er davor gezeigt in den ganzen Kapiteln, wie er sie aus Ägypten rausgeführt hat und dann bis zu diesem Punkt an diesen Berg. Und Gott zeigt sich hier nochmal neu, auf eine viel intensivere Art und Weise, als wüsste er, dass die Israeliten ins Zweifeln kommen würden, als wüsste er, dass sie die Einstellung haben, naja, wir glauben nur, was wir sehen, bist du wirklich da? Und hier begegnet Gott dem ganzen Volk in seiner ganzen Macht und tut viele Wunder. Und letzte Woche wurde auch das Wetter mal schlechter, tatsächlich. Es hat nicht die Sonne geschienen, so wie heute. Aber Gott ist der Herr über all diese Naturgewalten. Und wenn ihr euch diesen Berg so vorstellt, in Rauch umhüllt, und ich denke da, ich weiß nicht, wer der Hobbit gesehen hat, an diesem großen Berg, wo dieser große Drache drin ist, der dann hinterher irgendwie Nebel umhüllt ist, oder so ein Vulkan, der bebt, oder donnert, Blitz kommt vom Himmel. Und es ist wirklich so Weltuntergangsstimmung mäßig. Und dann ist es kein Wunder, dass das Volk hier ein bisschen Angst hat. Aber Gott präsentiert hier seine Größe und seine Allmacht. Und ich glaube auch heute, dass Gott nicht weniger Macht hat. Ich glaube, Gott hat genauso viel Macht. Und dass wir in den unglaublichen Wundern leben dürfen. Sowohl irgendwelchen Naturwundern, als auch in ganz persönlichen Wundern, wo Gott Großes tut. Und sei es, dass wir als Wunder sehen, dass er zu uns spricht und uns zu uns ja, und uns zu sich ruft, wie wir es heute jetzt gehört haben. Auch das ist ein Wunder. Mit Gott erleben wir unterschiedliche Dinge, größere und kleinere. Auch ich durfte zum Glück einmal bewahrt werden beim Unwetter, dass ich nicht platt gemacht wurde von so einem, ja, es war Unwetterstufe und ich hätte eigentlich nicht rausgehen sollen. Aber naja, der Baum ist dann trotzdem zum Glück nicht ganz auf mich gefallen, sondern so 1,5 Meter neben mir gelandet. Und ich würde es als Wunder und als Bewahrung einfach bezeichnen und so festhalten. Und vielleicht habt ihr ein Zeugnisbuch, wo ihr wisst, okay, da bin ich Gott über begegnet, so wie das Volk so viel erlebt hat mit ihm und sich das immer wieder bewusst wurde, Gott ist für uns und Gott beschenkt uns, dass wir ein Zeugnisbuch vielleicht haben, wo wir Dinge aufschreiben, wo wir wissen, da ist Gott uns begegnet. Oder dass wir uns, wenn wir das nicht haben und Zeiten des Zweifels kommen, durch Zeugnisse von anderen ermutigen lassen. Durch Zeugnisse, wie sie Gott erleben in ihrem Alltag. Ob große Dinge oder ob kleine Dinge. Gott ist da und Gott begegnet uns in Wundern und er wirkt auch heute noch. Gott begegnet in Wundern. Als nächstes komme ich zum zweiten Punkt. Gott begegnet in Gemeinschaft. Gott begegnet in Gemeinschaft. Hier möchte ich ein paar Kapitel weitergehen, Mose, und ich lande in Kapitel 24. Was ist in der Zwischenzeit passiert, dazwischen? Also, Gott war mit Mose auf dem Berg und Mose hat viele Gebote und Gesetze von ihm bekommen. Unter anderem in Kapitel 20 dann die 10 Gebote, das erste Mal, und darüber hinaus viele Gebote, die das Leben untereinander beschreiben und die 10 Gebote weiter ausführen. Dann stellt sich Gott vor, in Kapitel 24, legt ihm die 10 Gebote hin und das Volk sagt wieder, wir nehmen diese an und wollen Gott, wir wollen dir folgen und tun, was du sagst, in Vers 3. Jetzt schon das zweite Mal. Und ich lese die folgenden Verse, weil die für mich sehr entscheidend sind, was eine Begegnung mit Gott angeht. Ich lese Kapitel 24, Verse 9 bis 11. Danach stieg Mose, also nachdem die das bestärkt haben und bekündet haben, dass sie Gott folgen wollen. Danach stieg Mose auf den Berg hinauf und die anderen begleiteten ihn. Aaron, Nadab und Abihu und 70 von den Ältesten Israels. Droben sahen sie den Gott Israels. Der Boden zu seinen Füßen war mit blauem Edelstein ausgelegt. Klar und leuchtend wie der Himmel. Gott erlaubte den auserwählten Vertretern des Volkes in seine Nähe zu kommen und streckte nicht die Hand gegen sie aus, um sie zu töten. Sie durften Gott sehen und aßen und tranken in seiner Gegenwart. 70 Repräsentanten des Volkes. Gott möchte, dass ein Großteil des Volkes ihn nochmal anders kennenlernt, ihn näher kennenlernt, dass es nicht bei diesem gewalttätigen und bei diesem ehrfürchtigen Gott bleibt, der ihn vorbegegnet ist am Berg, sondern dass sie auch seine Liebe und seine Güte und sein ganzes Wesen kennenlernen. Und deswegen lädt er sie ein zum Essen, damit diese 70 dem ganzen Volk berichten können, wer er eigentlich ist und wie Gott ist. Sie aßen und tranken seiner Gegenwart. Bibelfeste Leute würden jetzt sagen, Moment, niemand hat Gott je gesehen, aus Johannes 1, Vers 8 zum Beispiel. Und ja, niemand hat Gott hier gesehen, erstens in Jesus offenbart worden. Aber wie haben sie dann hier in seiner Gegenwart gegessen? Das ist doch ein Widerspruch. Widerspricht sich jetzt die Bibel schon so früh am Anfang? Ich meine, das ist jetzt noch nicht so viel. Das kann doch irgendwie nicht sein. Und ich glaube, und ich bin sicher, die Antwort finden wir in Vers 16. Denn da wird beschrieben, dass Gottes Herrlichkeit in einer Wolke ist. Und diese Wolke erfüllt quasi den Berg. Und Gott ist da. Und die ganze Atmosphäre bei diesem Essen ist geprägt von seiner Anwesenheit, von dem, wie er ist, von seinem vollkommenen Charakter. Denn er ist vollkommen, er ist herrlich und so groß, er ist ehrfurchtsvoll, aber er ist genauso voll liebevoll, gnädig, gütig und er gibt gerne und er begegnet gerne. Und all dieser Charakter und all diese Atmosphäre der Liebe, ich glaube, das ist es, was dieses Treffen irgendwie charakterisiert. Das ist das, was das Volk oder diese Auserwählte vom Volk hier erleben. Und das Essen, das Trinken war schon früher eine tiefere Form der Gemeinschaft, die nicht einfach überall war. Es war eine tiefe Form der Gemeinschaft. Noch heute kenne ich zum Beispiel viele Leute, die ich irgendwo schon mal kennengelernt habe. Letzte Woche habe ich noch mal eine Handvoll Leute kennengelernt. Es waren 220 Teens da und noch mal 100 Mitarbeiter. Ich habe jetzt nicht mit jedem geredet, aber schon mit einigen. Und trotzdem ist es etwas anderes, diese Leute jetzt zu kennen oder die Leute anzuschauen, die ich zu mir nach Hause einlade, mit denen ich gemeinsam esse und Gemeinschaft habe. Wenn ich jemanden zu mir nach Hause einlade, um mit ihm zu essen, dann ist es gleichzeitig eine Einladung, mit ihm Leben zu teilen und ihn einzuladen, mich immer mehr kennenzulernen. Mein Privatleben kennenzulernen, mein Haus kennenzulernen, zu sehen, wie ich lebe oder wie ich hause und da ein Stück von mir preiszugeben. Und zu Hause lernen sie mich viel intensiver kennen. So ist das bei mir und so ist das in meinem Leben. Und auch Gott lädt die Leute zu sich ein, um in seiner Gegenwart zu essen, um Gemeinschaft zu haben, die von seiner Liebe geprägt ist, wo sie ihn tiefer und tiefer kennenlernen und mehr von dem kennenlernen, als er ist. Und sie können dann, wie gesagt, den ganzen Volk berichten, wie Gott eigentlich ist, um es nicht bei diesem nur ehrfürchtigen Gott stehen zu lassen. Und später sucht Mose Gott nicht nur auf diesem Berg auf. Ein paar Kapitel später lesen wir von einem Zelt der Begegnung, das Mose aufschlägt, außerhalb des Lagers. Und in diesem Lager begegnet er Gott. Und jedes Mal, wenn er da ist, kommt Gott wie mit so einer Säule, mit so einer Wolkensäule runter. Und alle wissen, Gott ist jetzt in diesem Zelt. Und in diesem Zelt holt Mose sich regelmäßig Ratschläge von Gott, was er tun soll. Und er spricht mit ihm Angesicht zu Angesicht. Was Mose hier hat, ist kein Monolog. Er ist nicht da und betet einfach nur zu Gott, spricht alle seine Gedanken aus, sondern er holt sich Rat. Wenn man sich Rat holt, dann muss da jemand antworten. Natürlich kann es einem helfen, einfach nur Gedanken auszusprechen, aber hier geht es weiter. Mose holt sich hier Rat. Und jeder, der irgendwie einen Rat haben wollte, musste auch dahin kommen, der einen schlauen Rat haben wollte. Mose steht in keinem Monolog und sein Gebetsleben ist kein einfacher Monolog, sondern ein Dialog. Ein Gespräch. Was können wir doch heute mitnehmen? Wenn 70 Älteste zu Gott kommen, dass sie ihn tiefer erleben und tiefer verstehen. Wenn Mose mit Gott spricht, Angesicht zu Angesicht, dann ist es eine Hammersache. Und auch wir dürfen so zu Gott kommen und ihn kennenlernen, seine Gegenwart und seine Nähe suchen. Aber wir haben noch eine größere Verheißung. In Römer 8, Vers 15 steht, dass wir seine Söhne und seine Töchter sind. Und wenn wir beten, dürfen wir ihn als Abba, als Vater ansprechen. Es ist nicht diese klare Struktur, diese Nähe, diese große Distanz durch seine Herrlichkeit. Wir dürfen zu ihm kommen wie zu einem Vater und mit ihm reden. Und das ist ziemlich Hammer. Das genieße ich sehr. Er ist nicht dieser unnahbare, nur heilige Gott, der auf dem Berg steht und keiner darf den Berg betreten und keiner kann in seine Gegenwart treten. Nein, Gott ist vielmehr ein nahbarer Gott, weil Jesus Christus für uns den Weg freigemacht hat zu ihm. Und er ist ein Gott, der sich für uns und für unsere Anliegen interessiert. Und in Jakobus 4, Vers 8 lesen wir, sucht die Nähe Gottes, dann wird er sich euch nahen. Sucht die Nähe Gottes, dann wird er euch nah sein. Und an dieser Aussage halte ich fest, dass wenn ich mich Gott nahe, dass er mir nahe ist und dass ich ihn erlebe und dass Gott mir in Gemeinschaft mit ihm begegnet. Wo ist denn dein Zelt der Begegnung? Mose hatte dieses Zelt außerhalb von all dem Trubel, der irgendwie im Lager war, außerhalb von diesem Alltagsstress, der irgendwo war, wo er rausgegangen ist, Gott gesucht hat und es ihr seine Sachen Gott hingelegt hat. Hast du so ein Zelt der Begegnung, so ein Ruhepol im Alltag, so ein Ausgleich, wo du dein Leben vor Gott ausbreitest, um ihn und unserem schlauen Rat zu bitten? Für mich ist das, mein Ruhepol sind Gebetsspaziergänge. Ich liebe das, abends noch mal eine Runde zu drehen, am besten, wenn alles ruhig ist und langsam auch in den Häusern die Lichter ausgehen. Und da mit Gott zu reden, meinen Alltag hinzulegen, den Tag hinzulegen und ihn zu fragen, was es eigentlich war. Ja, ihm für die positiven Gedanken, Dinge zu danken und alles Negative, was irgendwie war, hinzulegen und ihn zu bitten, mir das zu erklären, was das jetzt eigentlich sollte und wo mir das dient. Es ist eine Zeit, wo er mir Antwort gibt. Das ist kein Monolog, sondern ein Dialog. Er spricht zu mir, es geht weiter. Ich bekomme Gedanken im Kopf, warum das vielleicht war. Ich verstehe, was gelaufen ist. Oder ich bekomme konkrete Gedanken, was am nächsten Tag so anstehen sollte. Manchmal ist es auch nur die Erinnerung, dass ich eigentlich nochmal eine Mail schreiben muss, die ich vielleicht schon ein paar Tage aufschiebe. Was könnte bei dir dieses Zelt der Begegnung im Alltag sein? Vielleicht einen Platz in deinem Haus, den du als Gebetssessel, als Gebetsstuhl einrichtest. Eine besondere Zeit in meinem Alltag. Vielleicht ist es auch die Fahrt zur Arbeit oder andere Sachen, die eh täglich anstehen. Oder halt die Rückfahrt, vielleicht noch besser, täglich anstehen, wo du sagst, okay, in dieser Zeit möchte ich nutzen und bewusst Gott einladen, zu mir zu sprechen. Eine Zeit, die ihm gehört, wo er mein Leben reinreden darf, wo ich seine Nähe suche. Einmal, um ihn kennenzulernen, um immer mehr von seiner Liebe zu verstehen, so wie das Volk oder die 70 Ältesten oben waren, und zum anderen auch Rat zu bekommen, so wie Mose ihn immer wieder gesucht hat. Ich bin der festen Überzeugung, dass Gott redet. Und ich habe da so ein Bild vor Augen. Ich war jetzt vor 2 Wochen, kurz vorm Sola, also ja, irgendwie so, war ich mit meinem Bruder wandern 2 Tage. Und wir haben dann nachts Halt gemacht an der Ennepe, also ein bisschen weiter südlich, bei Ennepetalsperre, Bergisches Land. Wir sind da 2 Tage gewandert und eine Nacht haben wir pausiert, schön mit Hängematten. Das war ein Traum. Und da an der Ennepe war so ein Staubecken, was wie so ein Teich aussah. Und da ist uns auch was reingefallen. Wir haben da Steine reingeschmissen, nicht zu viele, ein paar. Und dieser Teich war so ruhig, dass sich der Rand darin gespiegelt hat und dass sich die Bäume am Rand darin gespiegelt haben. Ich dachte immer, das gibt's vielleicht in irgendwelchen Gebirgsseen, wenn man im Urlaub ist. Aber ich habe das da erlebt, wie das da aussieht. Und das war echt cool. Und wenn du da so einen Stein rein wirst und die Oberfläche komplett spiegelglatt ist, dann siehst du die Wellen immer weiter. Da fliegt ein kleiner Stein rein und du kannst genau beobachten, wie sich einer von diesen Kreisen irgendwie ausbreitet über den ganzen See, je nachdem, wie gut deine Augen sind. Es läuft immer weiter. Es wird schwächer, aber es läuft immer weiter. Ja, wenn der See jetzt unruhig ist, wenn der Wind ist, wenn es regnet und es prasselt eh und die Oberfläche ist einfach nicht still und dann da ein Stein reinfällt, dann passiert eigentlich genau das Gleiche. Ein Stein fällt rein und irgendwo muss ja diese Energie, das ist aus der Physik, wenn ein Stein reinfällt, muss er irgendwo hin. Die ist ja nicht einfach weg. Die ist genauso da wie vorher auch. Die Einwirkung auf den See ist dann genau die gleiche, aber die Auswirkung ist weniger sichtbar. Die Einwirkung ist die gleiche, aber die Auswirkung ist weniger sichtbar. Und ich denke, so ist es ganz oft bei uns im Alltag. Gott redet permanent zu uns. Er redet und er redet und er möchte uns kennenlernen, so wie es auch im Zeugnis kam oder im Gebet kam, dass Gott immer wieder geredet hat. Und er redet auch, wenn wir Christen sind, immer wieder zu uns, in unserem Alltag, in einzelnen Momenten. Aber wenn wir nicht zur Ruhe kommen und uns mal fokussieren auf das und auf diese Wellen achten, dann nehmen wir sie vielleicht einfach nicht wahr. Weil wir nur in diesem Stress sind, in diesem Alltag, Stress und die ganze Oberfläche, wir sind unruhig. Und wenn Gott reinwirkt und was reinlegt in unser Leben, dann geht das völlig an uns vorbei. Aber die Einwirkung ist die gleiche, auch wenn die Auswirkung weniger sichtbar ist. Deswegen möchte ich euch echt ermutigen, solche Ruhezeiten euch rauszunehmen im Alltag und in eurem persönlichen Zelt der Begegnung oder Berg der Begegnung Gott zu erleben. Nachdem ich jetzt darüber geredet habe, dass Gott uns einmal begegnet in Wundern und unglaublich großen Dingen und zum Zweiten auch in der Gemeinschaft, die wir mit ihm haben können, möchte ich jetzt kommen zum dritten Punkt. Gott begegnet in Zweifeln. Gott begegnet in Zweifeln. Als Mose hier auf dem Berg ist und dieser Berg eingehüllt ist, ist er da alleine. Und ich lese die Verse aus Exodus 24, 15 bis 17. Ja. Dann stieg Mose den Berg hinauf, nachdem die Ältesten wieder runter waren und so weiter. Dann stieg Mose den Berg hinauf, die Wolke verhüllte den Gipfel und die Herrlichkeit des Herrn kam auf den Berg Sinai herab. Für die Israeliten sah es aus wie ein loderndes Feuer auf dem Berggipfel. 6 Tage lang blieb der Berg von der Wolke verhüllt. Dann rief der Herr am 7. Tag aus der Wolke heraus Mose zu sich. Mose geht dann allein auf den Berg. Und er kriegt ja Anweisungen, wie die Stiftshütte, wie dieses Zelt der Begegnung, was ich gerade schon erwähnt hätte, gebaut wird. Und er kriegt Anweisungen für den Priesterdienst. Und Gott ist da als loderndes Feuer auf diesem Berg. Er ist sichtbar auch für alle, die unten geblieben sind, für alle, die unten am Fuß des Berges stehen. Und obwohl Gott sichtbar anwesend ist und wie er so ein Feuer auf der Gebirgskette, also es war wahrscheinlich schon intensiver, wenn hier schon geschrieben steht, dass das Volk es wahrgenommen hat wie so ein loderndes Feuer, dass Gott da war und das war von unten sichtbar. Und trotzdem lesen wir, dass das Volk ein goldenes Kalb sich baut. In den Kapiteln nach dieser Beschreibung von der Stiftshütte und nach dem Priesterdienst in Kapitel 32, das Volk baut sich trotzdem ein goldenes Kalb. Ich denke mir so, das kann doch einfach nicht sein. Ja? Ihr habt die unglaublichsten Dinge mit Gott erlebt. Ihr seid rausgezogen aus Ägypten, ein Wunder nach dem anderen. Ihr habt euch versorgt mit Essen. Gerade noch habt ihr ihn auf dem Berg gesehen, wie unglaublich mächtig er ist. Und der ganze Berg bebt und blitzt und donnert. Und danach sehen auch die Ältesten, 70 von den Ältesten, oben auf dem Berg und erleben Gottes Gegenwart und seine Güte und seine Treue und seine Liebe. Und jetzt kurz darauf, nachdem ihr das zweite Mal, schon zweimal gesagt habt, dass ihr seine Gebote befolgen sollt, bricht ihr direkt das erste. Ich verstehe das nicht so ganz. Sie brechen direkt das erste Gebot. Und Mose weiß, dass auf dieses Brechen des Gebotes eigentlich die Todesstrafe steht, weil auch das hat Gott in den Kapiteln dazwischen gesagt, in 22, Vers 19. Zwar hatte Mose Gott überzeugt, dass das Volk am Leben lassen soll, aber er hatte trotzdem diesen Zweifel, ob Gott das Volk jetzt weiter begleitet. Er hat so eine Unsicherheit, wird Gott sein Volk weiter begleiten? Seltsam eigentlich, weil er ist ja den ganzen Weg auch schon mitgegangen bis dahin. Und er hat ihn jetzt schon überzeugt, das nicht auszurotten. Also wird er jetzt wohl auch weiter mitkommen. Aber Mose hatte da so eine Unsicherheit. Und die drückt sich in Kapitel 33 aus, wo er diese Unsicherheit vor Gott hinlegt und wo er ihm bittet, ihm klarzumachen, dass er dabei ist. Und Gott bestätigt Mose dann, dass er mitkommen wird. In 33, Vers 14. Aber Mose ist unsicher, er zweifelt darin. Und ich frage mich, wenn Gott jetzt klar sagt, ich werde mit dir gehen, du kannst ruhig sein, aber Mose ist immer noch unruhig. Wie reagiert Gott jetzt? Sagt er nicht, guck doch mal, was ich alles gemacht habe in der Vergangenheit. Wir haben noch darüber geredet, dass ich mitkomme. Jetzt sagst du nochmal, ich komme doch mit. Aber Gott verhält sich ja anders. Gott ist ganz ruhig. Mose hatte irgendwie alles mit ihm erlebt, aber Gott ist ganz ruhig, obwohl da so ein Zweifel kommt. Mose verlangt ja ein weiteres Zeichen, dass Gott wirklich mit ihm ist. Der fordert auf jeden Fall ganz schön was ein bei Gott, all diese Zeichen. Und er will ein Zeichen dafür, dass Gott weiter begleitet. Und was tut Gott? Gott geht voll auf diese Zweifel ein. Mose bittet, gib mir doch ein Zeichen, dass du uns weiter begleitet. Und Gott sagt, okay, ich gebe dir ein weiteres Zeichen, dass ich euch begleiten werde. Er kündigt weitere Wunder an und er begleitet sie weiterhin in einer Wolken- bzw. einer Feuersäule, wie wir in den nächsten Kapiteln dann lesen. Das sind die einen Zweifel, die Gott hat, die Mose hat, dass Gott ihn wirklich begleitet. Zum anderen zweifelt er, wie schon von Anfang an in dem ganzen Buch, daran, dass Gott ihn wirklich auserwählt hat, anscheinend. Gott hatte schon am Anfang seine Berufung ihm gesagt und ihm versprochen, dass er ihn begleiten wird. In Exodus 3, Vers 12. Mose hatte unglaubliche Wunder mit Gott erlebt, die ich noch nicht erlebt habe. Angefangen damit, dass er aus einem brennenden Dornbusch zu ihm geredet hatte, der nicht verbrannt ist. Ein schon etwas größeres Wunder, wie ich finde. Und Mose ist Gott begegnet. Denn auch Mose war auf diesem Berg mit dem 70. Auch er hatte seine Gegenwart und seine Nähe gespürt. Und hatte in seiner Gegenwart gegessen und seine Liebe erfahren. Und trotzdem zweifelt er. Ist das jetzt für Gott was Fremdes? Ist es für ihn irgendwie seltsam? Nee, Gott weiß es irgendwie schon. Schon weiter vorne lesen wir in Exodus 22, Vers 19, dass Gott weiß, dass Mose zweifelt und er kündigt an, ihm in einer Wolke zu begegnen, dass seine Zweifel aufhören. Dann hat Mose diese 40 Tage und Nächte mit Gott auf dem Berg verbracht, wo er mit ihm über die Gesetze und Gebote gesprochen hat, wie ich schon gesagt habe. Und trotzdem hat er diese Zweifel. Er hat diese Zweifel, dass Gott mit ihm geht, und er verlangt von Gott, dass er sich ihm zeigt. Wir lesen Vers 18. Mose sagte zum Herrn: Du befiehlst mir, führe das Volk. Also ich lese gleich den ganzen Abschnitt, wie Gott sich dann ihm zeigt. Der ist jetzt ein bisschen länger. Ich hoffe, ihr könnt mitlesen. Ansonsten versucht zuzuhören. Mose sagte zum Herrn: Du befiehlst mir, führe das Volk in sein Land. Aber du hast mir nicht gesagt, wen du mitschicken wirst. Dabei hast du mir doch versichert, dass ich in deiner Gunst stehe und dass ich mich auf dein Vertrauen berufen kann. Wenn das stimmt, dann bestätige mir jetzt und sag mir, was du vorhast, und vergiss nicht, dass diese Leute dein Volk sind. Und der Herr erwiderte: Ich werde mit dir gehen, du kannst ruhig sein. Mose sagte: Wenn du nicht mitgehst, wäre es besser, du ließest uns hierbleiben. Woran sollen wir denn erkennen, dass wir in deiner Gunst stehen, ich und dein Volk? Doch nur daran, dass du mit uns ziehst und uns dadurch vor allen anderen Bewohnern der Erde auszeichnest. Nicht nur mich, sondern auch dein ganzes Volk. Der Herr antwortete: Ich werde dir auch diese Bitte erfüllen, weil du in meiner Gunst stehst und mein Vertrauter bist. Das ist das, was ich gerade gesagt habe. Jetzt geht's weiter, Vers 18. Nun bat Mose den Herrn: Lass mich doch den Glanz deiner Herrlichkeit sehen. Der Herr erwiderte: Ich werde in meiner ganzen Pracht und Hoheit an dir vorüberziehen und meinen Namen, der Herr, vor dir ausrufen. Es liegt in meiner freien Entscheidung, wem ich meine Gnade erweise. Es ist allein meine Sache, wem ich mein Erbarmen schenke. Trotzdem darfst du mein Angesicht nicht sehen, denn niemand, der mich sieht, bleibt am Leben. Weiter sagte der Herr: Hier auf dem Felsen neben mir kannst du stehen, wenn ich mit meiner Herrlichkeit an dir vorüberziehe. Ich werde dich in einen Felsspalt stellen und dich mit meiner Hand bedecken, bis ich vorüber bin. Dann werde ich meine Hand wegnehmen und du kannst mir nachschauen, aber von vorn darf mich niemand sehen. Ich lese weiter in 34, Vers 5. In einer Wolke kam daher auf den Berg herab, stellte sich neben Mose und rief den Namen aus. Er ging an Mose vorüber und rief: Ich bin der Herr, ich bin da, ist mein Name. Ich bin ein Gott voll Liebe und voll Erbarmen. Ich habe Geduld. Meine Güte und meine Treue sind grenzenlos. Ich erweise Güte über Tausende von Generationen hin. Ich vergebe Schuld, Verfehlung und Anfechtung und Auflehnung. Aber ich lasse auch nicht alles ungestraft hingehen. Wenn sich jemand gegen mich wendet, dann bestrafe ich das dafür noch seine Kinder und seine Enkel bis in die dritte und vierte Generation. Da warf sich Mose anbetend vor dem Herrn nieder. Gott erinnert hier Mose daran, wer er ist und womit er sich vorgestellt hat, mit seinem Namen. Das lesen wir in Exodus 3, Vers 14 bei der Berufung. Gott sagt: Ich bin der, ich bin. Und mit diesem Ich bin sagt er ganz klar, weil er diese Präsensform, diese allgegenwärtige Form: Ich bin, ich war, ich bin und ich werde sein. Ich bin der Seiende, ich bin unabhängig von Zeit, ich bin da. Gott sagt Mose: Ich bin da, unabhängig von der Zeit, die du erlebst. Und Mose reagiert auf diese Zusage mit Anbetung. Was bedeutet das für uns? Können wir diese Zusage, die Gott hier seinem Volk gibt, dass er sein Volk begleiten wird, dass er sich ihm zeigen wird, überhaupt auf uns übertragen? Ich meine, neuer Bund ist doch was ganz anderes. Aber in 1. Petrus 2, Vers 9 lesen wir, werden wir genau mit dieser Anrede angesprochen. Da steht: Ihr jedoch seid Gottes auserwählte Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört. Ein Volk, das ihm allein gehört. Wir sind dieses Volk und diese Zusage, dass Gott es begleiten will, gilt auch uns. Die gilt auch uns. Wie dürfen wir damit Zweifeln umgehen? Wir dürfen damit einfach zu Gott kommen. Ich meine, wenn das Volk Israel so viel mit ihm erlebt hat und wenn Mose so viel mit ihm erlebt hat und trotzdem Zweifel hat und trotzdem einfordert, dass sich Gott ihm nochmal persönlich zeigt, weil er es einfach nicht glauben kann, wie viel mehr kann ich dann oder können wir dann zu Gott kommen und sagen, zeig dich mir erneut. Ich möchte dich mehr und mehr verstehen, mehr und mehr sehen, wie du bist, von deiner Liebe erkennen, von dem, was du über mich denkst und eine tiefere Gewissheit bekommen, dass du mich wirklich begleitest. Gott begegnet uns in unseren Zweifeln und verurteilt uns nicht, egal was wir erlebt haben in der Vergangenheit, wenn wir mal zweifeln. Und das ist Gott. Das ist seine Güte, das ist seine Geduld und das ist seine Größe. Er regt sich nicht auf, sondern er geht mit. Das erlebt auch Thomas zum Beispiel, der Zweifler im Neuen Testament, der mit Gott und mit Jesus unterwegs ist, Wunder erlebt, Gemeinschaft mit ihm Abendmahl hat und dann doch diese Zweifel hat. Und dann ähnlich wie Mose anbeten auf die Knie fällt, als Jesus seinen Zweifeln begegnet. Wir dürfen alle unsere Zweifel vor Gott bringen. Gott ist erlebbar. Wir begegnen Gott in Wundern, so wie früher, als auch heute begegnen wir Gott noch in Wundern. Wir begegnen Gott in Gemeinschaft, wenn wir seine Nähe suchen und Zeit mit ihm verbringen. Und wir begegnen ihn in Zweifeln, weil Gott auch da uns nachgeht und uns nicht dafür verurteilt. Diese Story von Mose, mit diesem Aufzeig von was er als erlebt hat und trotz gezweifelt hat und wie Gott damit umgegangen ist, hat den Teenie auf der Freizeit sehr ermutigt. Denn sie hatte Zweifel, ob Gott wirklich da ist, ob Gott wirklich durch ihr Leben trägt. Und sie hat sich schon schlecht gefühlt, damit überhaupt immer wieder vor Gott zu kommen. Aber wir dürfen mit allem, was wir fühlen, einfach vor Gott kommen. Und nach dem Gespräch habe ich sie weggeschickt, oder sie ist freiwillig gegangen, in eine Gebetszeit, die sie da hatten noch, wo man noch freiwillig hingehen konnte. Sie hat sich jetzt schlecht gefühlt, weil sie ein bisschen zu spät war. Ich habe gesagt, also zu Gott kannst du eigentlich nicht zu spät kommen, der freut sich, wenn du da bist. Und dann ist sie hingegangen. Und am Ausgang hat sie einen Vers bekommen, auf so einem Zettel, und der hat sie völlig mitgenommen. Es war Psalm 145, Vers 18 und 19. Denn er ist denen nahe, die zu ihm beten. Allen, die aufrichtig zu ihm beten. Er erfüllt die Bitten der Menschen, die ihm gehorchen. Er hört ihr Schreien und rettet sie. Und das war auch ein Highlight von mir auf diesem Freizeit. Den Teenie die Gedanken von der Predigt hinzulegen und zu sagen, wenn du zweifelst, Mose hat gezweifelt. Das Volk hat gezweifelt und hat Gott sich gegen Gott gestellt und Gott war gnädig und gut und er hat sich immer und immer wieder gezeigt, wer er ist. Dann geh mit deinen Gedanken zu ihm und lass dich von ihm überraschen. Und dann hat Gott sie überrascht mit diesem Vers, kurz darauf. Das war mit mein Highlight auf dieser Freizeit. Und jetzt ist noch so eine Gebetszeit, die der Hartmut einen, die du einlädst, einen machst du das?